Liebe Freunde, mir wird nachgesagt, dass ich ein unverbesserlicher Optimist bin. Meine Frau kann es zur Weißglut bringen, wenn ich selbst noch im größten Mist irgendetwas Gutes entdecke. Ist noch jemand so unter uns, der so ist? Die Welt hat unter uns ganz schön zu leiden. Daher habe ich echt Respekt vor dem, was ich gern mit euch teilen will. Denn ich will nicht einfach eine nette Motivationsrede heute halten. Das würde sich vielleicht heute Morgen gut anhören, das bringt dir aber schon morgen überhaupt nichts mehr. Und dennoch habe ich lauter Hoffnung im Gepäck. Als Christ glaube ich, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt und keine hoffnungslosen Situationen. Denn ich glaube dem, was ich in der Bibel lese. Und die Bibel, das ist Gottes Wort, das ist das, was Gott Menschen damals inspiriert hat, wo er sich vorgestellt hat und wo er sagt, das brauchst du, damit du hoffnungsvoll durchs Leben kommst. Ich lese euch einen Satz vor, steht im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, dort steht, Gott sagt, ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Kannst du dich angesprochen fühlen? Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und weil Gott das sagt, habe ich Lust auf Zukunft. Was erwartest du von deiner Zukunft? Das, was du von deiner Zukunft erwartest, das prägt ja, wie du morgens aus dem Bett aufstehst. Das prägt, wie du an deine Arbeit rangehst, sei es zu Hause, im Haushalt oder auf Arbeit, wo auch immer du arbeitest und deine Kraft einsetzt. Was du von deiner Zukunft erwartest, das bestimmt ja, wie du lebst. Hoffnungsvoll oder trübsinnig oder leidenschaftlich oder gleichgültig. Unsere Zeit ist von so einem eigenartigen Pessimismus geprägt. Weil, wo man hinguckt, man sieht scheinbar nur Krisen. Und es wird viel über Krisen geredet. Und seit Jahren höre ich Politiker auch nur davon reden, dass sie im Krisenmodus agieren. Also, dass sie von einer Krise zur anderen agieren oder reagieren bloß noch auf die Krisen. Und nahezu jedes Thema, was irgendwie in Zeitungen auftaucht, ist mit Krisen belegt. Ich würde mal gern 20 Uhr in der ARD eine Tagesschau hören, wo einfach nur gute Nachrichten sind. Wo einfach eine Viertelstunde nur, das war heute super und das war heute super. Naja, ich bin leider nicht Tagesschausprecher. Bildung, Krise. Wirtschaft, Krise. Finanzen, Krise. Sicherheit, Krise. Wir haben jetzt in Dixieland Festival in 2 Wochen in Dresden, das größte Oldtime-Jazz-Festival Europas. Hunderttausende kommen dorthin. Gibt es so eine Jazzmeile auf der Prager Straße und da sind nur ein paar Bühnen aufgebaut. Und der Veranstalter, da ächzt, hat nur eine Bühne für dieses Jahr mir schon abgesagt, weil die müssen über 100.000 Euro ausgeben, nur damit diese Straße gesichert ist vor Terroranschlägen. 100.000 Euro nur wegen so einem Blödsinn. Aber Krise! Umweltkrise, dazu kommt noch die Kriege und das ist ja alles real und das ist krass. Und es ist, wenn vielleicht dann noch in deinem privaten Leben irgendwas schief geht, es ist wirklich nicht schwer, trübsinnig zu sein oder gleichgültig zu werden oder zu sagen, ja, dann mache ich einfach mein Ding, guck, wie ich durchkomme und der Rest ist mir doch egal. Und ja, es gibt vieles, was einem die Hoffnung rauben kann. Aber ich glaube, dass Gott jedem Hoffnungsräuber in deinem Leben Fesseln anlegen kann. Und deswegen reden wir heute Morgen darüber. Ich glaube, dass Gott das kann. Lust auf Zukunft meint ja zum Beispiel Lust darauf anzupacken. Nicht nur für dich, sondern für dieses Land Hoffnung zu haben und anzupacken. Lust darauf, die Ärmel hochzukrempeln, zu arbeiten, zu kämpfen, manches Harte auszuhalten, in den Rücken breit zu machen. Und die Lust, die scheint mir irgendwie verloren gegangen zu sein. Vielleicht nicht in der Generation derer, die vielleicht viele untersitzen, aber ich sehe auch ein paar Junge. Irgendwie geht diese Lust flöten, weil, und ich vermute, es liegt daran, weil uns der Sinn und der Zweck unseres Lebens geraubt wurde. Oder wir haben das uns rauben lassen. Wofür leben wir denn? Mir scheint, wir leben heute nur noch für die Freizeit. und fürs Wochenende. Eine ganze Woche gearbeitet, damit endlich Wochenende ist. Und dann ist es schon wieder um. So ein Mist, morgen ist schon wieder Montag. Hä? Aber Arbeit ist doch nicht einfach nur ein lästiges Übel. Ich möchte euch was erzählen, wie diese Welt entstanden ist. Bei Gott sieht es anders. Als Gott diese Welt geschaffen hat, steht in der Bibel, als Gott seine Arbeit mit der Schöpfung begann, da hat er nicht als erstes eine Kirche gebaut, sondern er hat einen Garten angelegt. Das war ein Landschaftsgarten, da gab es Flüsse und da gab es Bäume. Und Tiere lebten dort und es gab Obst und es gab Gemüse und es gab Getreide. Und Gott nahm eines Morgens Adam und Eva mit hinein in diesen Garten und er zeigte ihnen, wie das alles geht. Und er sagte, hier, das, was ich für euch geschaffen habe, hier dürft ihr jetzt leben. Und ich verrate euch auch, wie das funktioniert. Es funktioniert durch Arbeit. Originalton Bibel, dort steht, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden und er sollte ihn bebauen und bewahren. Das, was Gott den beiden gezeigt hat, das war das Paradies. Das darfst du nicht verwechseln mit dem Märchen vom Schlaraffenland. Im Schlaraffenland, da fällt dir das Essen ins Maul. Im Paradies wird gearbeitet. Auch wenn wir heute, wenn wir nicht mehr im Paradies sind, ein bisschen härter arbeiten müssen. Aber das ist das, was Gott geschaffen hat. Arbeit ist was, was Gott uns anvertraut hat. Wir erleben einen gesellschaftlichen Trend, in dem die Arbeit als unattraktiv wahrgenommen wird. Als ein lästiges Übel und Freizeit, die steht im Mittelpunkt. Immer weniger arbeiten für immer mehr Wohlstand. Falls du das auch glaubst und da drin bist, ich kann dir nur sagen, das ist Blödsinn. Weißt du, in der Bibel steht was anderes. Dort steht, Gott sagt, ich gebe dir Kraft, 6 Tage in der Woche deine Kraft einzusetzen. Für was Sinnvolles. Für dich, deine Familie, für dein Umfeld, für dieses Land. Ich weiß, vielleicht einer sagt, ich habe aber die Kraft nicht mehr, das zu machen. Bist du trotzdem da und kannst auf andere Weise dich einbringen. Und Gott sagt, und einen Tag in der Woche, der ist frei. Da kannst du so tun, als wenn alle Arbeit erledigt ist. Und der ist für mich reserviert. Ungeteilte Aufmerksamkeit auf mich. Das ist Gottes Work-Life-Balance, die funktioniert. Meine Frau, die hat eine recht schwierige Zeit durchgemacht als Assistenzärztin im Krankenhaus. Und ihr fehlte es dort an Wertschätzung, ihr fehlte es an Ausbildung, an Unterstützung. Und dann ständig dieser Kampf zwischen den Oberärzten, in den sie reingezogen ist. Nachts hat eine Oberärztin angeordnet, das zu machen. Morgens kriegt sie einen Anschiss von dem anderen Oberarzt, nur weil sie das gemacht hat, was die Oberärztin gesagt hat. Also furchtbar. Und dann kommt ja, wenn du in so einem Umfeld arbeitest, kommt natürlich die Frage auf, wieso gehst du dort noch hin? Die haben doch alle ein Rad ab. Das habe ich doch wohl nicht nötig. Und wisst ihr, wir haben in dieser Zeit neu entdeckt, dass Arbeiten Gottes Berufung für uns Menschen ist. Meine Frau geht nicht auf Arbeit, um es ihrem Oberarzt recht zu machen. Meine Frau geht auf Arbeit, weil sie in sich merkt, einerseits, Gott hat mir einen Wunsch gegeben, als Ärztin zu arbeiten. Und andererseits, wir haben gebetet, Jesus, wo soll es hingehen? Und dann kam das raus, weil wir diese Stelle als eine Platzanweisung von Gott angenommen haben. Und das nimmt nicht die Härte weg von den Problemen, in denen sie da drin steht, aber das macht es erträglich, weil du plötzlich wieder deinen Sinn weißt. Und so manches Mal, wenn meine Frau früh auf Arbeit gefahren ist, habe ich ihr noch hinterhergerufen, ich wünsche dir heute viel Freude an deiner Berufung. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, ich bin Müllmann, das ist ja keine Berufung von Gott. Warum? Die einen schaffen den Müll aus verseuchten Seelen raus als Psychiater. Die anderen schaffen den Müll aus kranken Körpern raus als Ärzte. Die nächsten bringen den Müll aus verkrusteten Systemen raus als Politiker oder als was weiß ich. Und du bringst den Müll aus meinem Vorgarten raus vielleicht. Das braucht's, damit diese Welt nicht verkommt. Du darfst morgen an deinen Platz gehen, wo du hingehst und sagst, danke Gott, dass du mich berufen hast, in dieser Welt mich einzubringen. Danke, dass Kraft von dir da ist und danke, dass das dein Platz ist, an den ich gehe. Und ich bin hier, weil ich dir eine Freude machen will, weil ich aus Dankbarkeit mit dir lebe. Das macht mir Lust auf Zukunft. Und das hat meiner Frau Kraft gegeben, durchzuhalten, bis diese Zeit in dem Krankenhaus zu Ende war. zu wissen, dass mich Gott jeden Tag neu losschickt, leidenschaftlich anzupacken, zu kämpfen, auch Opfer zu bringen, zu überwinden. Nicht, weil ich damit anderen gefalle, nicht, weil ich es damit anderen recht mache, sondern einfach, weil Gott mich dafür geschaffen hat. Und ich möchte trotzdem den Punkt noch ansprechen, der kurz schon angeklungen ist. Aber was ist, wenn du nicht mehr arbeiten kannst? Wenn du vielleicht ausgenockt bist, körperlich? Wenn du keine Kraft mehr hast? Oder was ist, wenn Enttäuschung oder Scheitern oder Einsamkeit, vielleicht sogar bis hin zu Depression, dir wirklich jede Lust auf Zukunft genommen hat? Ein Kollege aus Dresden, der hat mir von seinem Burnout erzählt. Und es war so ein richtiger Überflieger, so ein initiativer Typ, ein aktiver Typ, Hummeln im Arsch. Also der saß nie ruhig, der hat immer ein neues Projekt gehabt. Und das, was er angepackt hat, ist auch noch gelungen. Und dann bekam er dieses Burnout vom Überflieger zum Wrack. Und dazu kam noch eine Sozialphobie, das heißt, er konnte nicht mehr unter Menschen sein. Also nicht nur, dass er es heute hier nicht ausgehalten hätte, der hat es nicht mehr in seiner Familie ausgehalten. Und die hatten einen kleinen Schrebergarten, so heißt das bei uns, und also ein kleines Gartenhäuschen mit ein bisschen Wiese dran, ein paar Beeten. Und dort ist er hin, war alleine, seine Frau hat ihm täglich das Essen hingebracht. Und dann lag er dort auf seiner Terrasse, gebrochen, allein, hoffnungslos und auch voller Scham, weil er nichts mehr auf die Reihe kriegt. Nicht mal in seiner Familie zu sein, kriegt er auf die Reihe. Und dann hatte er dort eine Gottesbegegnung. Er sah Jesus in seinem Garten stehen und Jesus sagte nur einen Satz zu ihm, der seine Welt neu geordnet hat. Jesus sagte: "So gefällst du mir." So gefällst du mir. Und das hat seine Welt auf den Kopf gestellt. Das heißt nicht, dass Jesus sagt, mir gefällt deine Krankheit. Das meint es nicht. Aber Jesus sagt, es gefällt mir, wenn du einfach nur vor mir bist. Menschlich betrachtet ist das ja irrsinnig. So hilflos, so machtlos, so uneffektiv. So Vergeudung, rumliegen, krank. So blamabel. Aber Jesus sagte dem Mann, ich hab dich lieb und du bist mir kostbar. Einfach nur, weil du bist. Einfach nur, weil es dich gibt. Ja, Gott hat uns geschaffen und hat uns berufen, unsere Welt zu gestalten und zu erhalten und anzupacken. Aber wir verlieren nicht unseren Wert, wenn wir mal nichts anderes mehr können, als einfach nur zu sein. Es kann sein, dass du vielleicht das heute für dich neu entdecken musst, dass du Gott genug bist, dass du inmitten deiner Kämpfe stillstehst, auf Gott schaust und entdeckst, dass er dich sieht, dass er dich kennt und dass er auf dich wartet. Manchmal sind wir in unseren Kämpfen so beschäftigt, dass wir jede Lust aufs Weitermachen verlieren, so verkämpft. Der Bibel wird berichtet von einem Mann, der von vielen angefeindet worden ist. Der wurde sogar jahrelang von einer ganzen Armee verfolgt. Der Mann hieß David und ich habe ein paar Zeilen aus der Bibel von ihm dabei. Die sind relativ bekannt. Psalm 23. Der schreibt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Wisst ihr, wenn ich um mich herum nur Baustellen sehe, nur Herausforderungen, wenn ich um mich herum nur Kampf sehe, dann raubt mir das natürlich Lust auf die Zukunft. Aber mir gefällt, was der David hier schrieb. Der schreibt, Gott, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wenn ich um mich herum nur Kampf sehe und Feinde, dann habe ich den Tisch übersehen, den Gott vor mich hingestellt hat. Wenn ich um mich herum nur Dinge sehe, die mir die Lust machen, rauben, weiterzumachen, habe ich den Tisch übersehen, den Gott vor mich hingestellt hat. Ich habe Gott übersehen, der vor mir schon am Tisch sitzt. Aber Jesus lädt dich ein, auf ihn zu sehen. Und das vertreibt die Angst. Das, was mir die Nerven rauben will, das ist weiterhin da. Die Lösung für mein Problem ist noch nicht in Sicht. Und David schreibt, der Feind, der rennt weiterhin brüllend um diesen Tisch herum und sagt, ich mach dich fertig, ich krieg dich, du stehst hier nicht wieder auf. Und Jesus sitzt am Tisch und sagt einfach, lass den schreien, guck auf mich. Ja, der ist da, ich bin aber auch da, guck auf mich. Das heißt Christsein. Christsein heißt nicht in erster Linie irgendwas zu tun, sondern zu schauen auf Jesus, zu vertrauen, du bist da, du hast es versprochen. Im Psalm 16, da steht, der Herr, den Herrn habe ich jederzeit vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht ins Wanken kommen. Darum freut sich mein Herz und mein Innerstes bricht in Jubel aus. Jesus in den Blick nehmen, Jesus im Blick behalten, das meint es, an Gott zu glauben, so einfach. Und trotzdem ist es das Schwierigste, was ich in meinem Leben kenne. Im September letzten Jahres ging die Fußballsaison wieder bei meinem Sohn los und es gab einen Elternabend und wir trafen uns eine halbe Stunde vorm Ende des Trainings am Spielfeldrand und einer von den Eltern hatte klugerweise die Bierbänke so aufgestellt, dass wir Eltern mit Blick aufs Spielfeld saßen und vor uns stand der Trainer und auf dem Spielfeld haben unsere Jungs gespielt. Und der Trainer vor mir, der konnte reden, was er wollte. Meine Augen gingen immer wieder aufs Spielfeld zu meinem Sohn. Ich dachte, ja, dribbel dich durch, abspielen, freilaufen, mach ihn, er macht ihn. Und dann wieder, ach so, der Trainer hat ja auch was gesagt, Nachbarn, habe ich was verpasst? So was Schönes wie Fußball, also ich finde es jedenfalls schön, das hat so eine Kraft, meinen Fokus auf sich zu lenken. Angst, Kampf, Krisen, Enttäuschungen, Scheitern, Scham, es hat aber genauso eine Kraft, deinen Fokus, deinen Blick auf sich zu ziehen. Und es ist für mich ein Kampf in meinem Alltag, Jesus in den Blick zu nehmen und zu behalten. Aber wenn ich das tue, wenn ich Jesus im Blick behalte, dann verlieren Ängste die Kraft. Dann verlieren Kämpfe die Kraft. Dann verlieren Enttäuschungen die Kraft. Und Scheitern verliert die Kraft, mich runterzuziehen. Dann kann ich meiner Frau zusagen, viel Freude an deiner Berufung heute. Viel Freude an dem Platz, an den Gott dich hingestellt hat. Ja, wir leben in krassen Zeiten, aber wisst ihr, die Zeiten waren schon immer krass. Immer anders, aber immer krass. Und Hoffnungsräuber gab es schon immer. Die Zeiten, in der Jesus hier über diese Welt gelaufen ist, vor 2000 Jahren, also ich glaube nicht, dass du dort hättest leben wollen. Da erlebten Menschen wahrscheinlich mehr Ungerechtigkeit als wir heute. Es waren Jahrhunderte voller Schrecken. Die Hälfte der Jugendlichen waren Waisenkinder. Die hatten keine Eltern mehr. Die Hälfte der Kinder starb noch, bevor sie 10 Jahre alt wurden. Unzählige Leute starben an Infektionskrankheiten. Die waren ja nicht geimpft. Die waren ohne Heimat, ohne finanzielle Mittel. Und all das war deutlich zu sehen. Und in diesem ersten Jahrhundert fiel eins in der Umwelt dieses Römischen Reiches auf, nämlich die Zukunftshoffnung der Christen. Obwohl sie selbst zur Randgruppe gehörten, kümmerten die sich genau um die Notlagen, die vorherrschen, teilweise unter Einsatz ihres Lebens. Damals in der Antike, da wurden behinderte Kinder ertränkt, klein nach der Geburt. Mädchen, wenn man es nicht wollte, wurde auch gleich umgebracht. Und dann erinnerten sich Jesus Nachfolger, dass Jesus gesagt hatte, lasst die Kinder zu mir kommen. Und es waren Christen, die die ersten Waisenhäuser gebaut haben. Wenn eine Pest kam, wurden die Angesteckten auf die Straßen oder aufs Feld irgendwo geworfen, damit sie dort sterben. Jesus-Nachfolger erinnerten sich, dass Jesus gesagt hat, einer trage die Last des anderen. Und so haben die Jesus-Nachfolger die Kranken zusammengetragen und gepflegt unter Einsatz ihres Lebens. Weil sie wussten, selbst wenn wir sterben dabei, wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und die ersten Krankenhäuser und Hospize wurden von Jesus-Nachfolgern gebaut. Noch nie gab es eine Bewegung, in der jeder willkommen war. Die Jesus-Nachfolger hörten, was Jesus sagte, nämlich, kommt her zu mir alle. Und schon in der ersten Gemeinde fandest du alles, was die Gesellschaft zu bieten hat. Du fandest Arme, du fandest Reiche, fandest Gesunde, du fandest Kranke, du fandest dort Komische und noch viel Komischere. Und dann steht in der Bibel, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, nicht mehr Beschnittener oder Unbeschnittener. Das hieß damals ein Religiöser oder nicht so ganz Religiöser. Ein Nicht-Grieche, also da ging es um Ausländer oder Deutscher oder so, ne? In Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allem Christus. Jesus in mir und Jesus in dem mir gegenüber. Jesus sprach von Nächstenliebe. Das ist ja keine natürliche, menschliche Idee. In der Antike wurdest du dafür bewundert, wenn du deinen Freund verteidigt und deinen Feind besiegt hast. Und Jesus lehrte seine Jünger, liebe deine Feinde, segne die, die dich verfolgen. Und noch am Kreuz bat Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Jesus-Nachfolger, die erinnerten sich daran, als sie als lebendige Fackeln von Kaiser Nero verbrannt wurden. Verbrannt im Kolosseum, damit dieser Kaiser abends besser die Kämpfe sehen konnte. Und nichts konnte ihre Hoffnung kleinkriegen. Da frage ich dich, was will deine Hoffnung kleinkriegen? Oder ich frage dich, hast du diese Hoffnung in deinem Leben? Hast du Jesus in deinem Leben, der dir das zuspricht? Ich habe dich gewollt und ich habe für dich einen Platz in dieser Welt. Und ich bin es, der dir die Kraft gibt, anzupacken. Ich gebe dir einen Blick auf dein Leben, sodass du siehst, wozu ich dich geschaffen habe. Was erwartest du von deiner Zukunft? Der Petrus, das war einer der Jünger von Jesus, der hat mal gesagt, wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Die Bibel macht uns nichts vor. Diese Welt, die wird niemals ein heiler Ort werden. Wir scheitern an unseren Egoismen. Gott sagt, ja, bebaut und bewahrt und bringt euch ein und tut, was ihr könnt. Und er gibt seinen Segen dazu. Aber Jesus hat gesagt, weil sich so viele Menschen entscheiden, ohne Gott zu leben, wird es in dieser Welt immer Hass geben. Es wird immer Egoismus geben. Aber Jesus hat schon versprochen, es kommt ein neuer Himmel, es kommt eine neue Erde. Und da wird meine Gerechtigkeit herrschen. Und weißt du, dieser Blick darauf gibt mir noch mal mehr Lust auf Zukunft. Ich kann mich einbringen und kann tun, hier, was geht. Und wenn mein Leben hier mal zu Ende geht, weiß ich, ich gehe zu Jesus. Hast du diese Hoffnung? Dass du weißt, wenn mein Leben hier zu Ende ist, ich weiß, wo es weitergeht. Ich möchte noch zwei Sätze aus der Bibel vorlesen. Derselbe, der Petrus schrieb auch, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ich habe vorhin gesagt, ich will nicht einfach nur eine Motivationsrede halten. Das liegt daran, dass ich nicht nur einfach davon rede, dass es Hoffnung gibt, sondern dass ich dir sage, dass Hoffnung in dein Leben einziehen will. Und das ist nicht nur ein paar nette Worte, sondern es ist eine Person. Jesus sagt, ich will in dein Leben einziehen. Ich will in dir leben. Jesus hat mein Bild gebraucht dazu. Der hat gesagt, ich stehe vor deiner Tür, ich klopfe an und wenn du aufmachst, komme ich rein. Holm in Hand, ein Maler von, keine Ahnung, 150 Jahre schon her, hat ein Bild gemalt, das heißt das Licht der Welt. Jesus hat sich auch als das Licht der Welt bezeichnet und das ist ein schönes altes Haus, eine Gasse und dann kommt diese Tür von Efeu umrankt und du siehst aber an der Tür außen keine Türklinke und bei einer Ausstellung wird sich erzählt, soll jemand auf diesen Holm in Hand zugekommen sein und gesagt haben, Entschuldigung, es ist ein Fehler an Ihrem Bild, Sie haben die Türklinke vergessen. Da sagte der Holm in Hand, mein Freund, das ist kein Fehler. Diese Tür hat nur eine Klinke und die ist innen. Und so ist es mit deinem Leben. Dein Leben hat nur eine Klinke. Es ist innen. Und Jesus sagt, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an und ich will reinkommen. Und wenn Jesus reinkommt, bringt er das alles mit. Er bringt diese Hoffnung mit, er bringt diese Freude mit, er bringt Dankbarkeit mit. Einfach weil er da ist. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, mach's, tu's, sag's ihm einfach, hier bin ich, komm in mein Leben. Wenn du sagst, das ist mir, ich bin heute vielleicht das erste Mal hier, das ist mir viel zu kritisch, dann lass uns danach reden drüber. Aber Jesus kommt gerne in dein Leben rein. Und er kommt als allererstes mit Vergebung. Und er spricht dir zu, ich habe mit meinem Leben für dich bezahlt. Für alles, was du vor Gott nicht mehr rechtfertigen kannst, was du niemand anders in die Schuhe schieben kannst, was du nicht gerade biegen kannst. Für alles, was du Gott schuldig geblieben bist im Menschen. Ich habe dafür bezahlt mit meinem Leben. Und du brauchst einfach nur Ja sagen. Es gibt einen Flyer, der ist auch drüben in dem Büchertisch Schuppen zu sehen und abzuholen. Da ist ein Gebet drauf. Ich werde das jetzt beten. Und wenn du möchtest, bet mit. Und in diesem Gebet geht es darum, dass du sagst, Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Mit dem, wie ich gerade bin, mit dem alles, was ist. Komm in mein Leben. Und es kann sein, dass du es gerade merkst, wie Jesus an dein Leben klopft. Dann ist das dein Moment jetzt. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, hör mein Gebet. Dir übergebe ich mein Leben. Mit allem, was ich bin und habe. Mit allen Grenzen und Lasten. Mit allen Begabungen und Möglichkeiten. Vergib mir meine Schuld. Hilf mir zu vergeben. Bleib nah bei mir. Ich will dir treu sein und Werkzeug deines Friedens sein. Jesus, bewahre mich auf meinem Lebensweg. Amen.